Oh, das ist ganz einfach, erklärte er. Der musste dich immer so an meinen Arm hängen und an mich ranschmusen, verstehst du? Wenn ich mich hinsetz, dann kommst du auf meinen Schoß und wenn ich dich mal küsse, dabei musst du die Augen zumachen und deine Arme mir um den Hals legen, aber nicht so zaghaft. Das muss so aussehen, als ob du mich gar nicht mehr loslassen willst. Das Mädchen sah unschlüssig zu Boden. Muss das denn eigentlich sein? Fragte es danach. So mit Küssen und auf dem Schoß setzen? Klar, du brauchst dich nicht zu genieren dabei. Unsere Mädchen sind auch nicht so.
Von Dortmunder Edelweisspiraten und Piratinnen hat einmal von der Gestapo Vorladungen bekommen. In einem Geheimtreff haben dann die Typen darüber diskutiert, ob sie gehen oder abtauchen sollen. Ihre Kameradinnen haben sie von der Diskussion ausgeschlossen. Die haben sich nachher am Entschluss von den Mackers, nämlich dieser Vorladung zu gehen, wohl oder übel angeschlossen.
Sonst standen da nur noch ein wackeliger Spind, ähnlich jenen, die zur Kaserneneinrichtungen gehören, und eine Metallbettstelle ohne Matratze. Über letztere war eine alte Decke gebreitet, die ihrerseits unter einer unberührten Staubschicht ruhte. Einige der Jungen hatten beabsichtigt, wenigstens einen Strohsack zu besorgen, aber die Mehrheit hatte das abgelehnt. Wenn da erstmal eine weiche Unterlage ist, hat Günther die Meinung der Kameraden formuliert, dann bringt auch der eine oder andere mal seine Puppe mit her. Vor allem, wenn er sonst keine passende Gelegenheit findet. Das ist natürlich nicht der Zweck der Übung. Wir wissen doch alle, dass die Weiber nicht dicht halten können. Nachher weiß es ganz Dortmund, wo wir uns treffen, und mit der Geheimhaltung ist es vorbei.
Oh.
grossgekotzten Auftreten von manchen Edelweisspiraten war für die Hitlerjugend und die staatlichen Beamten eine Provokation gewesen. Aber die Piraten sind allen gegenüber so auftreten, vor allem den Frauen und ihren Kameradinnen, ihren Müttern und Schwestern gegenüber.
«Hey Hitler!» grüßte der Junge nachlässig und blickte sich interessiert um. Einmal Kaltverpflegung für eine achtköpfige Familie bestellte er dann und Schnaps für vier Männer. Wie, was? Der Parteimensch schnappte nach Luft. Mehr seid ihr wohl nicht, hä? Wenn's unbedingt wollen, können's auch mehr rausrücken. Ich hab nichts dagegen. Jetzt werden's mal nicht frech, Bursche, mahnte der Mann. Du denkst wohl, du kannst dir hamstern, was? Du bist aber schief gewickelt. Gebt ihm für vier Personen, befahl er den BDM-Mädchen. Was sind das für krumme Winkelzüge, empörte sich Wolfgang. Was wollen's mir auch noch sagen, wer bei uns heute Abend nichts zu fressen hat? Meine Geschwister oder unser Vater? Oder soll unsere Mutter vielleicht ihr goldenes Mutterkreuz anknabbern? Wo gibt's denn sowas? Der Mann wandte sich hilflos an die hinter ihm stehende Wirtin. Stimmt das, was der Junge da sagt? Erkundigte er sich. Die Frau zuckte mit den Achseln. Ich weiß nicht, sagt sie und unterdrückt mit Mühe ein Lächeln. Ich kenne die Familienverhältnisse nicht. Sie hatte den Jungen schon als Säugling gekannt. Ist heute Nacht einer von euch verschütt gegangen? Wurde der Junge von hinten gefragt. Sonst wart ihr doch immer neun. Wolfgang drehte sich um und sah seinen Freund und Arbeitskollegen Günther Bohlmann. Hallo Günther, grinste er. Beinahe hätte ich mich selber vergessen. Aber so bin ich nun, Mann. An mich selber denke ich immer zuletzt. Wir sind natürlich immer noch neun Mann, genau wie ihr. Er wandte sich wieder an den Parteimann. Also, neunmal Kalbverpflegung und fünfmal Schnaps. Was ich eben gesagt habe, war ein Irrtum. Du kriegst noch keinen Schnaps, muckte der Mann auf. Du bist doch noch keine 18. Er machte 8 Schnapsgläschen voll ab und füllte sie durch einen Trichter in Wolfgangs leere Flasche. Ihr stellt euch hier aber reichlich beschissen an, meckerte der Junge, wegen 2 Pintchen so einen Terror zu machen. Das ist nur wegen der Ordnung, belehrte ihn der Uniformierte. Sonst könnte ja jeder kommen und hier den ganzen Schnaps wegholen. Was meinst du wohl, wer dann noch was kriegte? Sie, sagte Wolfgang unschuldig. Ringsum wurde Gelächter laut. Das ist doch die Höhe. Das Gesicht des Parteigenossen wurde noch röter. Du willst mich wohl verarschen, was? Nee, war die lakonische Antwort. Keine Lust. Der Junge packte die Schnapsflasche und 18 doppelte Wurstbrote in seine Tasche. Er verschloss diese umständlich und hätte nun eigentlich gehen können. Er traf aber trotzdem keine Anstalten dazu. Der Parteimensch sah ihm misstrauisch zu. Worauf wartest denn noch? Fragte er ungeduldig. Du hältst hier ja den ganzen Betrieb auf. Wolfgang war plötzlich ganz kleinlaut und unsicher. Ich wollte eigentlich noch was fragen, murmelte er. Wegen der Mädchen da. Wegen der Mädchen? Was ist denn damit? Ich meine ja nur so, wenn die auch zum Mitnehmen sind, dann nehme ich die Blonde da. Er zeigte auf Hilde, die ihn böse und missbilligend anblickte, aber im Übrigen so tat, als wären sie sich fremd. Die können sie mir gleich mit einpacken. Jetzt aber raus hier, brüllte der Bonze. Du denkst wohl, wir wären hier zu deiner Belustigung? Ja, sagte der Junge. Ist das verboten? Zieh endlich Leine und gewöhn dir bei Zeiten deine große Schnauze ab. Geht nicht, ich will doch später in eine Partei eintreten. Hau jetzt ab! Verlangte der Parteimensch dann. Das sind noch mehr, die drankommen wollen.
good looking, babe. She's looking good now. Hush, baby, 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 baby. No, 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 don't you cry. Don't you cry.
Aus ihren Liedern kommt heraus, dass sie Kameradinnen nur als Sicherheit im Hintergrund sehen wollen.
Hakenkreuz vernichten wir auf weißem Feld. Das Edelweiß steigt mit der Sonne hoch, empor zum Himmelszelt für die Sturmkolonne. Mädels mit dem Edelweiß vom Rhein, trägt das Zeichen treu und stolz. Bis wir kehren wieder heim, wir Männer vom Edelweiß. Bartel kaute an seinem Bleistiftstummel und schielte mit einem Auge zur Decke. Dort stand ein junger Soldat, den hier niemand kannte. Er nahm gerade einen kräftigen Schluck aus dem Bierglas. Der ist ja gar nicht viel älter als ich, dachte Bartel. Ab und zu guckte der Soldat zu ihm herüber. Das heißt, er guckte zum Nebentisch. Dort saß Gisela, ein Mädchen aus der Nachbarschaft. Sie sah immer gut aus, fand Bartel. An Gisela war eben alles dran. Dabei ist sie erst 15, fiel ihm ein. Während Bartel weiter an dem Bleistift kaute, stieß er mit dem Fuß gegen das Bein von Giselas Stuhl und nickte unmerklich. Gisela war aufgestanden und zur Theke geschlendert. »Hätten Sie mal Feuer für mich?«, fragte sie den Soldaten. Der ließ vor Schreck beinahe das Bierglas fallen. Dann fingerte er nervös in den Seitentaschen seiner Uniform. Es dauerte eine ganze Weile, bis er mit zittrigen Händen das Streichholz angezündet und an Giselas Zigarette hielt. Gisela machte keine Anstalten zu gehen. Sie stützte den rechten Ellenbogen auf die Theke auf, hob ein Bein etwas an, wobei ihr Rock bis zur Mitte des Oberschenkels hochrutschte. Dann stellte sie den Fuß auf die Leiste des Biertresens. »Na«, sagte sie, »was ist? Wollen wir tanzen?« Der Soldat schluckte. Dann gab er sich einen Ruck. Sehr gern, Fräulein, sehr gern. Darf ich bitten? Er machte eine knappe Verbeugung, legte den Arm um Giselas Taille und wollte sie gerade an sich drücken und im Takt des langsamen Walzers mit ihr lostanzen. Da sagte Gisela kühl, Moment mal, nicht so schnell, mein Junge. So wie du aussiehst, tanze ich nicht mit dir. Der Soldat ließ erschrocken die Arme senken. Wieso? Stammelte er. Wieso? Was ist denn? Für diesen Walzer bist du mir zu militärisch, erwiderte Gisela. Der Soldat wurde rot und stotterte. Ich verstehe nicht. Gisela blickte ihn mit großen, unschuldigen Augen an, steckte den Zeigfinger aus und tippte an sein Koppel. Dann sagte sie, ich bin wahnsinnig kitzlig, du müsst mir schon den Granatwerfer da ablegen, daran sticht man sich ja. Der Soldat atmete auf. Er hatte schon gedacht, es wäre sonst irgendetwas nicht in Ordnung. Er löste das Koppel und hängte es an der Garderobe auf. Darf ich denn jetzt bitten? Fragte er fröhlich, als er wieder vor ihr stand. Gisela zwinkerte ihm zu und ließ sich geschmeidig in seine Arme gleiten. Hässlich ist er jedenfalls nicht, dachte sie, während der Soldat mit ihr durch den bösen Wolf schwebte, ihr in die Augen blickte, bis sie schließlich den Kopf an seine Schulter sinken ließ. Der Soldat merkte nicht, dass zwei Männer, um nicht zu sagen zwei sehr junge Männer, sich inzwischen von ihrem Platz erhoben hatten und durch das Gedränge und den Dunst langsam in Richtung Ausgang schlenderten. An der Garderobe machte einer von ihnen eine schnelle, unauffällige Bewegung. Dann waren sie draußen. In einem Hausflur in der Nähe holte Bubes die Beute aus der Jacke. Pistole 08, sagte Bartel, gut geölt, tadellos in Schuss, der Junge ist bestimmt ein ordentlicher Mensch.
Der SS-Obergruppenführer Heidrich schreibt über die Verwahrlosung von weiblichen Jugendlichen. Übereinstimmende Berichte aus dem ganzen Reich melden seit Kriegsbeginn ein beträchtliches Ansteigen von Erscheinungen der Verwahrlosung Jugendlicher. Solche Erscheinungen brauchen, soweit sie die männliche Jugend betreffen, nicht überschätzt zu werden und können meist ohne dauernden Schaden durch energisches Eingreifen Erziehungsberechtigter oder notfalls der Polizei eingedämmt werden. Wesentlich gefährlicher sind die Verwahrlosungs- und Entartungserscheinungen bei der weiblichen Jugend, da hier zweifellos schon biologische und charakterliche Schäden eingetreten sind.
Unterdrücken, das kannst du mich nicht. Auch wenn du erst immer die ganze Zeit versuchst, du weißt, dass ich glaub, du bist nicht ganz dich. Mir ist heute zu viel und ich hab genug. Du hilfst mich so wie alle sind.
wenn die Messer blitzen und die Nazis flitzen. So heisst das Buch, das Gerrit Thelmes und Alfons Krenkmann geschrieben haben. Wir haben ein Telefoninterview gemacht mit dem Alfons Krenkmann über die Edelweiss-Piraten und die Edelweiss-Piratinnen.
Also mich nimmt als erstes folgendes Wunder. Die Auseinandersetzung mit diesen Piratenjugendlichen, da habt ihr in einem Vorwort geschrieben, dass diese Auseinandersetzung in der BRD seit 1945 praktisch nicht gelaufen ist, dass die erst in 80 angefangen hat mit Peukert.
Ja klar, das stimmt.
Und jetzt nimmt mich wunder, hat sich das irgendwie dann ergeben, ist da viel passiert oder seid ihr einfach die Spitze eines Eisbergs oder seid ihr da völlig außerhalb des Trends mit eurem Buch?
Nein, da sind schon jede Menge Veröffentlichungen praktisch dazu gelaufen.
Ja.
Und wir selber sind aus dem eigenen Interesse zu dem Thema gekommen. Ne? Also wir mussten erstmal selber Examen machen und waren zusätzlich selber in so einer autonomen Bürgerinitiativbewegung.
Ja.
Und sind dann durch Leute wie Peukert drauf gestoßen, so dass das vielleicht auch etwas mit unserer eigenen Geschichte halt zu tun haben könnte, was diese Leute damals gemacht haben. Ne? Und das hat dann so unser Interesse immer mehr gesteigert, auch also hinsichtlich der Edelweiß-Piraten also selber dann auch mal ein bisschen zu forschen.
Ja. Und das hat dann ist das irgendwie bei, also jetzt all abgesehen von euch als Geschichtler, wenn ihr mit diesen Resultaten dann an die Leute, zu den Leuten geht, was löst denn das aus?
Also so bei mir selber, also hier, ich kann nur für so einen Bereich so autonome Anti-AKW-Bewegung reden oder so, dass durch dieses Buch und auch durch diese anderen Sachen also eine stärkere Auseinandersetzung ja um die eigene Geschichte dadurch halt ausgelöst worden ist. Ne?
Und für die Leute haben dann das Gefühl, dass ihre heutige politische Praxis, dass das irgendwie was damit zu tun hat, diese Geschichte, und dass sie da mit diesen Erkenntnissen, die ihr da macht, dass die da was mit anfangen können, oder?
Ja, anfangen können weiß ich nicht. Zumindest Anregungen, dass es immer schon Formen dieses autonomen, unorganisierten Widerstands gegeben hat. Ne?
Mhm.
Und dass Teile dieser Anti-AKW-Bewegung oder auch der Hausbesetzerbewegung auf diese Tradition, also ohne darüber nachgedacht haben, automatisch zurückgreifen. Ne? Also wenn bestimmte Reglementierungen zu stark werden oder Missstände in dermaßen Ausmaß annehmen, dass man einfach nicht mehr nur demonstriert, sondern jetzt machen wir aber richtig was, das packt meine eigene Identität an oder da wird meine eigene Subkultur, mein eigenes Umfeld, mein Wohnumfeld mit getroffen, so, dann mache ich einfach.
Mhm.
Und so haben die es ja damals auch gemacht. Also, dass die Faschisten halt versucht haben, sie total in ihren Macht, also in ihr Jugendsystem so einzubinden und gewaltsam zu integrieren. Und dann wurde auch gesagt, bis hier und nicht weiter, wir wollen unser selbstbestimmtes Leben halt führen.
Jetzt habt ihr in eurem Vorwort habt ihr die neofaschistische Bewegung angesprochen. Ihr habt da davon gesprochen, dass zum Beispiel bei den Fußball-Rowdies gibt es diese Tendenzen mit den faschistischen Emblemen, mit den Rufen und auch die Entwicklung des Fremdenhasses in der BRD, dass euch das sehr bedenklich stimmt und dass ihr da auch einen Zusammenhang seht.
Jetzt, ja, klar, genau, weil gerade dieser jugendliche Rechtsextremismus basiert ja praktisch darauf, dass an den Schulen in der BRD im Geschichtsunterricht also wohl eklatante Lücken sein müssen.
Ja.
Also wenn da über Widerstand gesprochen wird, ne, auch heute noch, dann ist das oft noch Stauffenberg oder wenn es hochkommt, vielleicht kirchlicher Widerstand und dann vielleicht noch Geschwister Scholl, es war ja auch bürgerlicher Widerstand
von
Studenten.
Ja.
Und diese Arbeiterjugendklicken, die sind nie erwähnt worden, vor 80, 81, überhaupt nicht. Ne. Das ist praktisch erst ins Gerede gekommen, indem halt einem ehemaligen Edelweiß-Piraten aus Köln, also der damals hingerichtet worden ist, bis heute noch keine Wiedergutmachung.
Das ist der Schink. Ist.
Und dadurch ist die ganze Sache erstmal so richtig ins Rollen gekommen.
Ja.
Und jetzt so wird überall in der BRD geforscht praktisch dazu, für man ist schon fast wieder vorbei, ist für die Wissenschaft schon nicht mehr interessant.
Ja.
Dabei kann man praktisch für jede Stadt nachweisen, dass da Arbeiterjugendliche, ähnlich so wie wir es geschrieben haben, sich halt organisiert haben und dem auch Widerstand geleistet haben. Also das kannst du als generelle Erscheinung nehmen. Ne?
Ja, jetzt habt ihr irgendwie zum Beispiel mit euren Sachen, habt ihr euch da konfrontiert mit solchen mit rechtsradikalen Jugendlichen ab?
Mindestens einmal im Monat ist irgendwo ein Treffen von irgendwelchen rechtsradikalen ja. Jugendlichen, wo dann linksradikale Jugendliche, wenn du so willst, auch dann was dagegen machen oder so.
Aha. Aber wie reagieren die denn drauf, auf dieses, auf das, dass quasi sie etwas heute unterstützen oder sie etwas, dass sie etwas bejubeln, was eigentlich überhaupt nichts mit ihrer sozialen und mit ihren Interessen zu tun haben kann?
Also ich selber habe noch nie so mit Leuten, also so ein Gespräch führen können, so, warum macht ihr das so und so? Und einfach, weil deren Umfeld und deren, das ist erstmal auch ein Arbeitermilieu oftmals, aber was zum Beispiel in der Schule denen beigebracht wird oder was sie da für Möglichkeiten haben, irgendwie mit